Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club. Mit deinen Gastgebern
Carsten,
Hanna
und Thorsten. In Zeiten, wo der aktuelle Puls technisch von den meisten Sportuhren und Smartwatches problemlos gemessen werden kann, stellen sich natürlich auch sehr viele Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer die Frage, bringt mir Pulsmessung beim Training? Was und brauche ich das überhaupt? Und genau darum soll es im heutigen Podcast gehen. Und natürlich sind auch wieder Hanna und Carsten am Start. Hallo ihr beiden.
Hi. Hallo.
Moin.
Vielleicht gleich mal zu Beginn die Frage. Messt ihr euren Puls beim Training? Und weil ich die Antwort eigentlich schon weiß, also falls ja, habt ihr das schon immer so gemacht?
Ja und ja.
Nein.
Also tatsächlich, seit ich mit Ausdauersport wieder angefangen habe vor 15 Jahren, ich hatte ja da auch mal eine kurze Sportpause von ungefähr 10 Jahren dazwischen, und seit ich also dann auch selber mich verantwortlich sehe für meinen Sport, messe ich eigentlich Puls. Und das kommt halt bei mir so ein bisschen daher, ich habe ja dann vor 15 Jahren mit Triathlon angefangen und Triathleten sind ja per se irgendwelche Datenjunkies, die alle Daten aufzeichnen. Und da gibt es ja auch den schönen Spruch, ist es nicht auf Strava, ist es nicht passiert. Das galt für mich sicherlich von Anfang an.
Ja, also ich messe meinen Puls, seitdem ich Carsten kenne. Also auch schon seit, oh, lass mal rechnen.
Jetzt nichts Falsches sagen.
13,5 Jahren.
Also ich weiß, dass ihr letztes Jahr 10-jährigen Hochzeitstag hattet. Also ja. Insofern, das weiß sogar ich mittlerweile.
Boah, jetzt werden hier die privaten Sachen rausgehauen, ey.
Entschuldigung.
Alles gut.
Genau.
Also das heißt davor nicht, also jetzt wenn ich jetzt so an, du hast ja davor sehr aktiv Tennis gespielt und so. Und heutzutage ist ja Pulsmessung eigentlich omnipräsent. Also viele messen ja den Puls auch im Alltag. Also ich gehöre ja auch dazu. Aber
das war damals noch nicht so ein Thema, ne? Also heute sicherlich, also auch auf dem Level, wo ich war, kann ich mir vorstellen, ich bin jetzt nicht mehr so in der Szene drin, dass das heutzutage passiert, auch bei den Spielern und Spielerinnen. Aber damals war das noch kein Thema tatsächlich.
Ja, ich glaube generell machen die auch heute mehr Datenanalytik-Sachen, ne? Also
das Einzige, ne, was ich da in der damaligen Zeit halt auch ab und zu gemacht habe, war so eine Leistungsdiagnostik tatsächlich und auch die Leistungsdiagnostik auf dem Laufband, die Läufer und Läuferinnen machen. Und da wurde natürlich dann der Puls gemessen. Aber jetzt beim Tennisspielen oder irgendwie regelmäßig beim Training oder wirklich regelmäßige Tests, das war nicht der Fall.
Nee, das ist spannend, weil im Prinzip, am Ende wurde mit der Leistungsdiagnostik wahrscheinlich an der Stelle dein Fitnesszustand geprüft und dir sicherlich auch Trainingsempfehlungen gegeben, aber so sklavisch, wie man das dann heute macht, war es ja dann gar nicht möglich, weil du ja am Ende beim Training ja auch kein Pulsmesser dabei hattest, ne?
Genau, also es gab ja dann damals auch noch nicht so die Fitnessuhren, wie sie heute eigentlich ja jeder Mensch irgendwie hat, die dann auch tagtäglich 24/7 möglicherweise den Puls messen. Also das hatten wir damals. Das hatten wir damals noch nicht. Wir hatten noch nichts.
Wir hatten ja nichts.
Damals gab es nichts.
Die haben ja heute auch, also die haben heutzutage auch viel mehr diese einzelnen Sportprofile, ne? Also heute ist ja für jede Sportart gibt es ein eigenes Profil in den modernen Uhren, die dann auch auf die Sportart spezifisch halt Daten erheben. Das hat sich schon krass gewandelt in den letzten Jahren.
Also das hat sich einfach, da werden wir auch nachher nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil das hat sich ja nun wirklich massiv gewandelt. Und ich meine, dass jemand man muss gar nicht von einer Sportuhr ausgehen, aber eine Smartwatch haben ja mittlerweile tatsächlich sehr viele, auch aus verschiedenen Gründen. Und eines der ersten Dinge, die eigentlich alle diese Uhren messen können, ist halt der Puls. Da wollen wir nachher noch ein bisschen auf die Details.
Ja. Aber ich habe gerade nochmal in meinen Erinnerungen gekramt. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war. Vielleicht auch mal irgendwie im Schulsport, aber Carsten, du warst ja auch früher Leichtathletiktrainer als junger Erwachsener. Also ich erinnere mich schon, dass man so rudimentär man mal da an den Hals gefasst hat und dann die 10 oder 15 Sekunden man gezählt hat und das dann hochgerechnet wurde. Also das ist schon irgendwie ab und zu mal passiert, aber in keinster Weise irgendwie systematisch, dass da irgendwie was aufgeschrieben wurde regelmäßig oder sonst was. Aber ich habe da schon irgendwie so ganz vage Erinnerungen, dass das per Hand das Fühlen des Pulses und dann das entsprechende Errechnen, dass ich das schon ein paar Mal in meinem Leben durchaus gemacht habe und wahrscheinlich auch in der Leichtathletik damals schon.
Also ja, das haben wir tatsächlich im Jugendbereich dann auch gemacht irgendwann.
Aber ist so krass, oder? Es ist so weit weg heutzutage. Also ich meine.
Aber das kenne ich auch so,
ne? Ja. Ja,
also. Aber im Kinderbereich zum Beispiel gar nicht, ne? Da hat man da also überhaupt keinen Wert drauf gelegt.
Ja, okay.
Da.
Aber das hat man ja tatsächlich, also dieses, ne, man fühlt an der Halsschlagader oder am Handgelenk, ja. Je nachdem, wo man es halt spürt, und misst dann halt 15 Sekunden oder 10 Sekunden und rechnet dann halt mal 4 oder mal 6 und hat dann halt seinen Puls. Ist eigentlich ziemlich witzig, weil so merkt man halt erstmal, was der Puls wirklich ist und da vielleicht, bevor wir auf ein paar Begrifflichkeiten eingehen, weil da ist meiner Meinung nach, sollten wir da auf jeden Fall erstmal ein paar Begrifflichkeiten klären. Will ich vielleicht noch kurz was bei mir sagen, wie ich das handhabe? Ja, auch ich bin so ein bisschen in die Richtung Carsten. Vielleicht nicht ganz so krass, aber ich kann mich da auch nicht ganz rausziehen. Also auch ich bin so ein Daten-Nerd und habe halt ziemlich schnell, nachdem ich angefangen habe, wieder mit Sport, nicht sofort, aber ich sag mal, spätestens nach ein oder zwei Jahren hatte ich dann so einen großen Klopper an der Hand, weil damals waren die alle noch ziemlich groß und natürlich haben die auch nicht am Handgelenk den Puls gemessen, sondern mit einem Brustgurt und habe dann meinen Puls aufgezeichnet. Wenn ich jetzt auch heute mit meinem heutigen Wissen und auch mit meiner heutigen entspannten Umgang mit dem ganzen Thema zurückblicke, dann denke ich mir so, ja, ob das jetzt Sinn hatte, sei mal dahingestellt. Aber es war auf jeden Fall erstmal irgendwelche Daten, die da waren. Und es war halt interessant. Und ja, was man dann damit macht, ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber fangen wir vielleicht mit den Begrifflichkeiten an. Und bei den Begrifflichkeiten auch kurz erklärt, welchen Einfluss die eigentlich auf das Training haben. Fangen wir mal mit dem Ruhepuls an. Also der Ruhepuls, der gibt an, wie oft dein Herz pro Minute schlägt. Das haben wir ja schon mal gesagt, mit der Messung an der Herzschlagader oder am Handgelenk. Also Puls ist ja Herzschlag pro Minute. Und beim Ruhepuls ist es so, das Ganze in vollkommener Entspannung. Also idealerweise direkt nach dem Aufwachen am Morgen oder halt für diejenigen, die auch in der Nacht ihren Puls messen, halt auch in der Nacht. Da hat man dann in der tendenziell den niedrigsten Puls und das ist der Ruhepuls. Und der Ruhepuls ist tatsächlich ein Indikator für die allgemeine Fitness oder es ist ein Indikator, wohlgemerkt, es ist nicht der, sondern es ist ein Indikator für deine allgemeine Fitness. Und bei trainierten Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportlern ist der tendenziell deutlich niedriger als zum Beispiel bei Untrainierten. Also das ist so was, also was man halt auch merkt, wenn man, je trainierter man ist, umso niedriger wird der Ruhepuls. Das geht dann so weit, dass es teilweise für richtig austrainierte Profisportler es eigentlich Ruhepulse gibt, die schon fast als nicht mehr ganz so gesund gelten. Und wo halt Ärzte auch schon gerne mal Alarm schlagen würden, wenn sie nicht wüssten, warum, weil es natürlich auch hat natürlich auch den anderen Effekt. Und den Ruhepuls, den kannst du durch Training auf jeden Fall beeinflussen. Also den Ruhepuls ist etwas, je trainierter du bist, umso niedriger wird der mit der Zeit, natürlich nicht von heute auf morgen, aber mit der Zeit. Und das ist so der erste Indikator. Und ja, Ruhepuls ist etwas, was etwas über die Fitness aussagt. Oder wie seht ihr das?
Also ich muss erst noch eine kleine Fußnote anmerken. Ich bin mir nicht sicher, ob der Schlafpuls als Ruhepuls gilt. Also mit dem Aufwachen unmittelbar hast du exakt den Punkt, wo der Ruhepuls eigentlich gemessen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob der Schlafpuls damit reinzieht, weil der ist normalerweise noch einen Ticken niedriger.
Ja, in den also in den Apps wird ja der Schlafpuls mit eingerechnet beim Ruhepuls, ne? Das ist schon so. Ich bin mir auch nicht sicher.
Da bin ich mir, also da mal eine Fußnote dran machen, aber mit direkt nach dem Aufwachen und in totaler Entspanntheit warst du genau richtig.
Also da bin ich mir ziemlich sicher. Sein auch, ne?
Genau, also nicht genau, aufgestanden sein. Liegend sozusagen noch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Schlafpuls damit reinzählt, weil der ist in der Regel noch mal einen Ticken niedriger.
Aber tatsächlich, also vielleicht aber, kurz, weil ich gerade parallel geschaut habe, also bei Garmin wird tatsächlich der niedrigste Puls, den du über den Tag jemals hattest, und damit das ist tendenziell immer im Schlaf, als Ruhepuls bezeichnet.
Ja,
aber
bei
guter
Garmin
Punkt
ist das
trotzdem,
auf jeden Fall so.
Ja.
Ja.
Okay, ja. Dann ziehe ich meine Fußnote zurück. Genau, dann, also ja, auf jeden Fall kann man ihn per Training beeinflussen, weil einer der Einflussfaktoren, die den Ruhepuls beeinflussen, ist die Leistungsfähigkeit unseres Herzens. Und die Leistungsfähigkeit unseres Herzens lässt sich trainieren, also sprich die Pumpleistung lässt sich tatsächlich trainieren. Das ist das berühmte Sportlerherz, wenn es dann etwas größer ist wie bei normalen Menschen und die Kammern effizienter genutzt werden, dann kann es natürlich, wenn es nicht belastet wird, kann es sich weiter runter regulieren und braucht weniger Schläge, um das Blut durch den Körper zu pumpen. Und das ist dann der berühmte nach unten geregelte Ruhepuls, den du beschrieben hast. Mhm. Das ist eigentlich der ganze Trick an der Sache.
Also es ist, also ich muss sagen, bei mir ist es auch so, ich habe so einen gewissen Range und tatsächlich, also die Range ist jetzt nicht so hoch, aber tatsächlich sehe ich auch, je nachdem, welches Fitnesslevel ich gerade habe, ist der halt vielleicht wenige Schläge höher oder halt niedriger. Tatsächlich kann ich das bei mir durchaus sehen. Den Einfluss der Fitness.
Also das kann ich auch und tatsächlich. Also der ist vor allen Dingen, wenn ich mich an Zeiten erinnere, als ich am Anfang zum ersten Mal diese Messungen hatte, und heute, dann sind teilweise 10, 15 Schläge dazwischen, ne? Also das ist schon viel. Und das hat sich über die Jahre einfach minimiert und mittlerweile ist er aktuell auch etwas höher, als es in meinen absoluten Spitzenzeiten war, ne? Demgegenüber steht ja das Gegenteil. Und das ist der Maximalpuls, also der Maximalpuls oder auch die höchste Herzfrequenz, also die du bei maximaler Anstrengung oder die dein Herz überhaupt erreichen kann. Und dieser Wert ist individuell und ist auch genetisch bedingt und ist auch wenig veränderbar. Er verändert sich im Laufe des Alters und sinkt tendenziell mit dem Alter, aber er ist grundsätzlich erstmal etwas, was für dich als gegeben hingenommen werden muss. Und den kannst du durch Training so gut wie nicht und eigentlich aus meiner Erfahrung gar nicht beeinflussen. Und der sagt auch als Absolutwert und als Einzelwert überhaupt nichts über deine Fitness aus. Also ob dein Maximalpuls besonders hoch ist oder besonders niedrig, sagt erstmal überhaupt nichts aus, wie fit oder wie weniger fit du bist.
Ja, Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Das sollten die Leute jetzt vielleicht mal kurz so wirken lassen. Weil, also ich glaube, das ist so ein Punkt, wo viele Leute schon mit den Apps heutzutage und den Uhren, ja, wo dann diskutiert wird, ob der Maximalpuls denn jetzt gut oder schlecht ist oder so. Also es gibt keinen guten und keinen schlechten Maximalpuls. Man hat einen Maximalpuls.
Genau.
Ja.
Und da wollen wir, also wir werden daraus auch eine Serie machen, das kann man gleich vorwegnehmen. Also es wird auch nächste Woche ums Thema Pulsmessung bei uns im Podcast gehen. Und da geht es dann aber eher darum, um die Umsetzung dessen. Heute wollen wir mal so ein paar Grundlagen erklären. Und da werden wir dann euch auch nochmal genauer erklären, warum, also wieso du nicht zum Beispiel diese übliche Formel, die da so draußen rumgeistert, als gegeben hinnehmen wirst und auch diesen Maximalpuls, der deine Uhr auswirft, durchaus sehr kritisch sehen darfst. Sagen wir es mal so. So, jetzt haben wir den Maximalpuls, wir haben den Ruhepuls und alles, was dazwischen ist, kann man als Trainingspuls bezeichnen. Also das heißt, letztendlich der Pulsbereich, in dem du trainieren solltest, der ist irgendwo zwischen deinem Ruhepuls und deinem Maximalpuls. Und je nachdem, was du halt vorhast und welchen Bereich du trainieren willst, in dem Pulsbereich sollst du unterwegs sein. Und da hat auch jeder Wert seine Bedeutung, also jeder Bereich seine Bedeutung. Wie gesagt, da werden wir beim nächsten Podcast ein bisschen genauer drauf eingehen. Und er hilft dir letztendlich auch, das Training optimal zu gestalten. Aber Jetzt stellt sich mir die Frage, jetzt haben wir gesagt, also es gibt einen Ruhepuls, den kann man beeinflussen, es gibt einen Maximalpuls, der ist genetisch vorgegeben. Wir haben gesagt, dass, sage ich mal, Pulsmessung an sich heute sehr üblich ist und sehr gängig ist. Die Frage ist für mich, die sich da jetzt stellt, warum ist eigentlich diese Pulsmessung so wichtig geworden? Und warum wird das eigentlich heute so als Stand der Technik angenommen? Also ich meine, es gibt ja so, ist ja so, ich sage jetzt mal früher, klingt ein bisschen wie so, ne, Opa erzählt vom Krieg, aber letztendlich ist es so, Laufgeschwindigkeit ist ja das, was gemessen wird. Ist auch heute noch so, dass wenn du einen Wettkampf über 10 Kilometer absolvierst, nicht dein Puls entscheidend ist, den du im Ziel hast, sondern die Zeit. Aber tatsächlich, die Geschwindigkeit ist ja etwas, was von externen Faktoren sehr stark abhängig ist, ne? Also dann läufst du über Berge, dann ist Wind, Gegenwind, ganz schlimm. Also die, die keine Berge haben, die haben dann halt Gegenwind oder auch Rückenwind. Mal ist es warm, mal ist es kalt und das alles beeinflusst ja die Laufgeschwindigkeit oder auch den Puls. Und wenn du aber konstant trainieren willst, dann ist es natürlich über einen Puls einfacher als jetzt eben über Geschwindigkeit. Und ein schönes Beispiel ist, wir alle kennen das, wenn wir bei Hitze rausgehen und laufen, dann schlägt das Herz tendenziell schneller, weil dein Körper einfach zusätzlich Arbeit leisten muss, um dich zu kühlen. Das gleichen Effekt hast du übrigens, wenn du bei extremer Kälte rausgehst, weil dein ist dein Körper mit Heizen beschäftigt. Und das sind halt Sachen, die neben der körperlichen Anstrengung des Laufens und Sports zusätzlich eben einen Einfluss haben. Ja, und das ist eigentlich der Punkt, weswegen eigentlich Pulsmessung mittlerweile so ein Stand der Trainingstechnik ist,
Ja,
oder?
ich würde noch hinzufügen, so, ich war auch stumm, sorry. Ich würde noch hinzufügen,
Da wollten wir das Husten
ja,
rausschneiden und dann haben wir dich vergessen, wieder
ja, das,
einzuschalten.
jetzt bin ich da. Ich würde noch hinzufügen, also nicht nur jetzt irgendwie so äußere Einflüsse, was Wetter und so angeht, sondern auch einfach Alltagseinflüsse, wie viel Stress du am Tag hattest oder sonst was. Also du kannst
Guter
irgendwie
Punkt.
heute einen Lauf machen, wo du dasselbe Tempo läufst, was du morgen bei einem Lauf läufst, du aber einen anderen Puls hast, weil einfach der Tag vorher sich anders gestaltet hat und du zum Beispiel tendenziell, sage ich jetzt mal, wenn du Freitagabend läufst, nach einer harten Arbeitswoche, nach einem langen Arbeitstag, ist der Puls möglicherweise höher, als wenn du denselben Lauf 2 Tage später sonntags machst, wenn du ein entspanntes Wochenende hattest und dasselbe Tempo läufst. Also die Alltagsbelastung spielt auch echt eine enorme Rolle und die spiegelt sich dann halt auch im Puls beim Training durchaus wider.
Ja, okay. Und das heißt also, dass Puls an der Stelle eben besser ist als über Pace, also Laufgeschwindigkeit zu steuern, oder wie seht ihr das?
Also die Pulsmessung hat sich ja deswegen zu dem Nonplusultra bei der Trainingssteuerung gemausert, sage ich jetzt mal, weil man herausgefunden hat, dass man anhand der Pulswerte quasi alle Entscheidungen wirklich treffen kann. Also wenn man, da kommen wir ja dann nächste Woche dazu, wie mache ich es denn genau im Training, wie ist es tatsächlich? Aber die Pulsmessung hat sich einfach als die präziseste Form der Trainingssteuerung herausgestellt, mit der ich exakt mich entlang meiner Kenngrößen bewegen kann in der Trainingssteuerung. Was ich so bei Pace und Geschwindigkeit und weil einfach zu viele Faktoren davon abhängig sind, oder das beeinflussen, ebenso nicht habe. Und beim Puls ist es halt so, wenn ich immer, also wenn ich, wie Hanna es gesagt hat, ne, ich habe einen Tag, da habe ich laufe ich vielleicht 30 Sekunden langsamer wie den anderen Tag im selben Pulsbereich, dann kann ich trotzdem am Ende sagen, ja, hervorragend, ich habe beide Tage dasselbe Trainingsziel erreicht, obwohl die Pace unterschiedlich war, weil der Puls eben in der richtigen Range war. Und das ist halt diese, es hat sich halt wissenschaftlich herausgestellt, dass es eigentlich gibt noch eine zweite Kenngröße, bei der das so ähnlich funktioniert, zumindest außerhalb vom Laufen. Das ist die
Die
Wattmessung.
Wattmessung, ja.
Genau, anhand der kann man auch sämtliche Kenngrößen anhängen, die man braucht. Und Also das funktioniert, die Wattmessung, vielleicht da auch nochmal ein kleiner Abstecher. Wir sind zwar heute bei der Pulsmessung, aber auch Wattmessung beim Laufen funktioniert genauso präzise. Das große Problem ist, dass man heutzutage Watt nicht messen kann beim Laufen, sondern sie errechnen muss, die Leistung. Und das ist das Komplizierte. Nicht das Nutzen der Wattmessung zur Leistungssteuerung. Das ist, wäre ganz einfach, dann der hintere Teil. Der vordere Teil ist beim Laufen das Problem, nämlich das präzise Messen der Leistung. Weil unsere Körper einfach partout nicht einfach so die Watt rausschreiben. Ein Puls lässt sich dann noch verhältnismäßig einfach messen.
Ist übrigens, das gilt ja auch für die Pace, ne, ein bisschen. Ne? Also auch die Geschwindigkeit ist ungenauer als der, also beim Laufen, wenn wir jetzt über GPS gehen, an der Stelle ist es ja auch technisch ungenauer als zum Beispiel Puls, der ist halt einfach genauer. Ne?
Ja, wobei, also das würde ich, so nicht mehr unterschreiben, wenn du zum Beispiel mal auf die Fußballplätze dieser Welt guckst, die ja heute, die Fußballer, die alle mit diesen Dingern hinten am, am das ist ein anderes System tatsächlich. Aber das könntest du ja rein theoretisch auf jeder Bahn auch einsetzen. Dann könntest du Bahntraining exakt positionsgetreu messen, beziehungsweise beim Bahntraining bräuchtest du es nicht mal, wenn du einfach Runden machst und hast eine markierte Bahn, dann kannst du hinterher exakt die Meter sagen, die du gelaufen bist. Also deswegen, das würde ich so nicht unterschreiben, das ist die genaueste, das ist das, aber du hast natürlich, insofern ist die Pulsmessung halt die präziseste Form, weil sie an ihr entlang kannst du alle Kenngrößen festmachen, sauber. Und jetzt kommen wir aber zu dem großen Aber, und darum wird es ja dann nächste Woche gehen. Es muss korrekt interpretiert werden. Nur dann ist es eine gute Methode. Genau wie wir es vorhin gesagt haben, wenn die Leute dann über ihren Maximalpuls diskutieren und überlegen, warum sie so einen schlechten Maximalpuls haben, dann ist es einfach eine Fehlinterpretation, der sie da aufsetzen. Weil es keinen
schlechten Maximalpuls gibt.
Genau. Das ist halt das, die auch die große Gefahr an der Pulsmessung natürlich, dass man daran sehr viel aufhängen kann und dann auch sehr viel falsch machen kann.
Das ist halt wie bei allen anderen Daten, die man erhebt auch, wenn man sie halt falsch interpretiert, dann ist es halt immer schlecht und gerade beim Laufen auch wirklich ein Problem dann irgendwann. Also wenn es um Vor- und Nachteile der Pulsmessung geht, also ich sehe das ja sehr differenziert, weil, also ich wiederhole das jetzt, aber für mich gibt es eigentlich keine grundsätzlichen Nachteile der Pulsmessung. Ich finde, Pulsmessung ist gut und wichtig, auch beim Lauftraining. Aber vielleicht nehme ich jetzt auch schon ein bisschen was vorweg, sorry, aber egal, das kann man ja nicht oft genug sagen. Es ist halt ein Faktor, mit dem man irgendwie das Training einordnet. Es ist ein Faktor von mehreren Faktoren. Und das Problem, was passieren kann bei der Pulsmessung in der heutigen Zeit, dadurch, dass halt die Uhren in der Regel den Puls messen und dann auch die entsprechenden Apps da irgendwelche Trainingsbereiche ausspucken, dass halt da das falsche Werte sind so, oder nicht, nicht total korrekte Werte. Ich will gar nicht sagen falsch, weil ich glaube, das verbessert sich ja immer mehr. Je mehr Daten die Uhren haben, desto genauer wird glaube ich, das System. Aber wenn die Leute halt nicht damit richtig umgehen können mit den Werten und die nicht richtig einordnen können, dann ist es halt immer ein Problem. Und wir erleben das ja auch regelmäßig, dass Leute einfach frustriert sind, weil sie irgendwie ihre Werte falsch interpretieren. Leute fangen an, mit anderen zu diskutieren, ja, wie sind denn deine Pulswerte? Wir haben es ja schon ein bisschen angedeutet, dass das was sehr Individuelles ist. Und deshalb auch keinen Sinn macht, mit anderen sich da irgendwie zu vergleichen. Aber die falsche Interpretation der Pulswerte, das ist für mich irgendwie was halt problematisch sein kann. Ne? Ansonsten glaube ich, dass die Messung mittlerweile sehr genau ist. Das Einzige beim Laufen jetzt, muss ich sagen, wo das noch nicht so gut funktionieren kann, ist, wenn man zum Beispiel Intervalle läuft, wo man auch kurze Intervalle läuft, also sprich von einem sehr langsamen Tempo oder sogar einer Gehpause in ein sehr hohes Tempo geht, dass dass die Uhr nicht so schnell misst, wie der Puls hochgeht. So, ne? Also ich glaube, da ist es noch nicht so genau, dass wenn ich zum Beispiel sage, ich mache jetzt irgendwie einen Sprint oder ein Intervall von, ich habe jetzt letztens eine Minute Intervalle gemacht und da war das auch so zum Teil, dass ich gemerkt habe, okay, mein Puls ist schon relativ weit oben und das, was die Uhr gesagt hat, also ich habe ein gutes Körpergefühl, so wusste ich, okay, das stimmt nicht, das ist noch zu niedrig. Das Intervall ist irgendwie zu kurz, als dass der Puls da gleich da, also als dass die Messung das anzeigt, wo der Puls ist. So, also ich glaube, da gibt es noch so gewisse kann es gewisse Ungenauigkeiten geben, je nach Uhr wahrscheinlich. Aber ansonsten glaube ich, ist die Genauigkeit der Messung mittlerweile beim Puls tatsächlich relativ gut. Und wir kommen ja gleich noch zu, es gibt ja verschiedene Arten der Pulsmessung. Und da gab es vielleicht auch am Anfang Sachen, die viel besser funktioniert haben als andere. Da gehen wir ja jetzt gleich drauf ein. Ne? Aber ich glaube, so im Allgemeinen kann man sagen, die Messung ist mittlerweile sehr gut, was die
Pulsmessung. Ja, wobei, also man muss das, glaube ich, ein bisschen nochmal erläutern, was du gerade gesagt hast. Ja, es gibt, es kann ein Messproblem sein, aber es gibt auch tatsächlich eine gewisse Pulsträgheit in unserem Körper.
Genau.
Also es gibt keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen schnell loslaufen und steigender Herzfrequenz.
Was ja logisch ist.
Und also. Es kann eben einfach sein, dass wenn ich 100 Meter sprinte, dass ich den Maximalpuls eigentlich erst erreiche, wenn ich schon wieder am Austrudeln bin. Und das muss man einfach, und das werden wir ja nächste Woche dann ausführlich besprechen, das muss man einfach berücksichtigen in der Planung und in der Trainingssteuerung. Das ist genau diese Interpretationsfrage, die man dann hat. Was mache ich mit der Info?
Ein bisschen in der Trägheit des Systems, ne? Des Systems Körper, im wahrsten Sinne des Wortes. Was
bei meiner Diesel-Log auf jeden Fall, ja.
Ja, genau. Aber also aus meiner Sicht, was tatsächlich noch ein kleiner Nachteil ist, gerade wenn Leute sich von Anfang an, also nie lernen, du hast jetzt das Wort Körpergefühl, du hast ein gutes Körpergefühl, hast du gerade gesagt, Anna. Aber dieses Körpergefühl muss man ja auch erst entwickeln. Und es gibt tatsächlich, also wenn man sich nur auf diesen Werte verlässt, die diese Uhr anzeigt und nie mal wirklich in sich reinfühlt, wie geht's mir denn gerade damit, mit den Werten, auch im Training? Dann entwickelt man ja auch dieses Körpergefühl. Also wenn man sich sklavisch nur an diese Werte hält, ich weiß nicht, ob das ein Nonplusultra ist.
Ne? Also weiß ich nicht, weil also ich gehe immer davon aus, dass man, also dass das eine Kombination ist aus Pulswerten und Körpergefühl, dass ich doch da, also ich gehe schon eigentlich davon aus, dass die Leute das lernen mit der Zeit, wenn sie laufen, sie haben einen gewissen Puls und da haben sie auch ein gewisses Körpergefühl für, oder? Also selbst wenn man das nicht so bewusst macht, hat man das doch mit der Zeit. Wenn man Laufanfänger, Laufanfängerin ist, dann hat man das natürlich nicht. Und auch wenn man da nicht so bewusst reinhört, also ich bin ja auch eine Riesenverfechterin von dem Körpergefühl. Leute, die uns regelmäßig zuhören, wissen das und da werden wir auch noch genauer drauf eingehen. Aber selbst wenn man das nicht bewusst angeht, lernt man das über die Zeit ja trotzdem. Ich habe einen gewissen
Puls, das fühlt sich so und so an. Ist. Man lernt das.
Ja, also genau, für Anfänger und Anfängerinnen ist es natürlich dann problematisch, wenn die das gar nicht kennen. Genau. Ne?
Also,
okay, dann lass uns mal vielleicht.
Ich würde gerne noch einen Satz dazu ergänzen. Also ich hätte vor 5 Jahren hätte ich dir noch uneingeschränkt zugestimmt. Heutzutage muss ich sagen, Pulswert in Kombination mit einigen anderen Werten, die die Uhren mittlerweile ausspucken, die haben eine echt verdammt hohe Trefferquote, wie du dich selber fühlst. Also es ist erstaunlich, wie gut die Uhren mittlerweile sind beim Interpretieren der Daten.
Ja, das glaube ich auch.
Also da muss ich ehrlich gestehen, das hätte ich auch nicht gedacht, dass die Hersteller das so schnell in den Griff kriegen. Mhm. Das jetzt im Massenmarkt hinzubekommen. Ne? Also wir reden...
Ja, teilweise auch in sehr günstigen.
Genau, also wir reden ja zum einen nächstes Mal noch über individuell, wie kann ich es nutzen und was muss ich daraus interpretieren. Aber streng genommen können diese Uhren in Kombination, also die benutzen ja meistens den Puls, um andere irgendwelche Indikatoren auszurechnen. Und da sind die Uhren erstaunlich gut heutzutage und haben eine erstaunlich hohe Trefferquote im Massenmarkt. Okay. Es hat aber einen Haken und den möchte ich gleich vorwegnehmen, bevor wir jetzt zum was ist der beste Sensor kommen. Es ist für ein breites Spektrum von Menschen gut geeignet, aber links und rechts die Render-Deckzeit leider eben nicht ab. Na, da sind wir dann genau bei dem Thema, ich muss die Werte halt dann doch wieder richtig interpretieren können.
Mhm. Ja, okay, dann sind wir eigentlich schon beim Thema Sensor. Also wir haben ja schon gesagt, vor vielen Jahren, ne? Vor vielen, vielen Monaten haben wir das mit Finger am Hals oder am Handgelenk gemacht und haben dann die Schläge gezählt und dann 15 Sekunden mal 4 multipliziert. Heute macht man das ja alles mit Technik und tatsächlich, das muss man sich wirklich mal vor Augen halten. Ne? Das ist ungefähr 20 Jahre her, dass diese Technik überhaupt erst aufgekommen ist. Ne? Und das ist schon krass. Und trotzdem gibt es auch heute noch am Markt unterschiedliche Methoden. Und also ich habe so gelernt, Brustgurt ist die beste und das Nonplusultra. Und trotzdem messe ich heute zum Beispiel fast nur noch am Handgelenk. Hanna, von dir weiß ich, dass du deinen Puls am Oberarm misst. Warum machst du das eigentlich?
Also ich mache tatsächlich beides, Handgelenk und okay. Oberarm. Je nach Jahreszeit mittlerweile tatsächlich. Wobei ich es dazu sagen muss, ich habe jetzt ein neues Armband an meiner Uhr, was nicht mehr so eng anliegt. Jetzt gehe ich wieder mehr dazu über, am Oberarm, wirklich immer am Oberarm zu messen. Die Handgelenksmessung ist mittlerweile, glaube ich, hat sich stark verbessert. Die war vor einigen Jahren wirklich noch nicht so gut. Und da gab es dann die Möglichkeit, ja, ne, also das Klassische dann mit dem Brustgurt, was du schon beschrieben hast. Das war aber bei mir immer das Problem, dass das halt das gerieben hat. Ich glaube, generell ist das für Frauen halt auch ein bisschen schwieriger. Das ist halt, wenn man das halt unterm Busen irgendwie so trägt, dass das halt schnell irgendwie Reibungen erzeugt. Und da war eigentlich immer hatte ich immer irgendwie Kratzer am Bauch und deshalb habe ich dann...
Vom Brustgurt.
Bitte?
Vom Brustgurt.
Vom Brustgurt, genau, ja.
Und deshalb habe ich dann... Ich auch. Also das ist jetzt kein reines Frauenthema.
Okay. Und da habe ich dann halt nach einer Alternative gesucht und dann kam halt irgendwann diese Möglichkeit, am Oberarm das zu messen. Und das funktioniert wirklich prima. Also das nach wie vor ist das echt meiner Meinung nach eine sehr gute Variante. Und von daher mache ich das darüber. Aber wie gesagt, auch zum Teil mittlerweile einiges übers Handgelenk, weil die Handgelenksmessung sich meiner Meinung nach in den letzten Jahren echt so entwickelt hat, dass die auch sehr, sehr gut mittlerweile ist.
Und wie ist bei dir, Carsten? Wie misst du deinen Puls?
Also
wo?
Genau, also ich messe tatsächlich fast immer mit Brustgurt. Aber auch da erst seit es die Textilbänder gibt. Also früher war das ja so, dann war das ja so ein, oder auch heute ist das noch so, die sehr preiswerten Brustgurte ist ein relativ unflexibler, harter Messbereich. Und es gibt halt jetzt echt mittlerweile extrem weiche, total eng anliegende Textilbänder, wo du quasi den Messclip dann hinterher so draufklippst. Und seit es die gibt, kann ich die fast ohne Probleme tragen. Also ich habe ganz wenig Probleme damit. Da hilft übrigens dann manchmal an den Stellen, wo es wirklich reibt, ein bisschen Vaseline draufschmieren vorher. Und was bei mir tatsächlich wichtig ist, sonst reibt es viel mehr, ist ein enges Unter-T-Shirt da drüber ziehen. Also machst einen Brustgurt dran, dann enges Unter-T-Shirt drüber, weil das drückt es nochmal ein bisschen fester, dass der nicht so wackelt. Und dann erst das normale T-Shirt drüber, das hilft bei mir ziemlich gut.
Also letztendlich habe ich auch mit dem guten alten Brustgurt angefangen. Also da schwören auch immer noch viele ambitionierte Sportler drauf. Letztendlich ist es auch ein bisschen so eine praktische Sache, ne? Mit dem Brustgurt misst du näher am Herz und je näher du am Herz misst, umso präziser ist das Ganze auch. Du hast gesagt, also Vaseline für, damit es nicht reibt, ist so ein Thema. Auch, also was ich oft, früher oft auch das Problem hatte, als ich noch mit Brustgurt unterwegs war, solange die am Anfang, wenn ich nicht sehr stark geschwitzt habe, dann hat das am Ende nicht so richtig funktioniert, ne? Und da musste ich dann oft die Elektroden anfeuchten am Start, dann hat das eigentlich von Anfang an gut funktioniert. Mhm.
Stimmt, da erinnere ich mich auch noch dran.
Elektroden ablecken, Elektroden ablecken gehört dazu.
Ja, genau.
Siehst du, allein deshalb lohnt sich das schon, das am Arm zu haben oder am Handgelenk, weil das fand ich jetzt nicht so toll immer.
Ja. Genau, und jetzt sind wir ja beim Thema Handgelenk, da sind wir eigentlich bei dem, was heute ja eigentlich für die meisten der Standard ist, muss man ganz klar so sagen. Und letztendlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, wird das über LED gemessen. Und eigentlich nutzen das sämtliche Smartwatches oder Wearables, wie es heute so schön heißt, diese Technologie. Und ihr habt schon gesagt, die wird immer genauer. Also die wird wirklich immer, immer besser.
Also man muss mal ein bisschen präzise bleiben. Nicht via LED wird gemessen, sondern die LED sendet einen Lichtstrahl aus, der wiederum zurückreflektiert wird und dann von Sensoren aufgefangen wird. Und anhand dieses Lichtbildes, was da kommt, kann man die Puls messen.
Aha. Danke.
Ja, also, naja, ja, nee, ansonsten haben wir die ersten Leute, die ein LED-Band in die Hand nehmen und sagen, wie kann ich denn jetzt da meinen Puls messen? Ja. Ich sehe sie schon im Geiste sich an ihrer Smart-Lampe festhalten und sagen, und wie kriege ich jetzt meinen Puls hier raus?
Das ist vollkommen richtig und als Ingenieur hätte ich das jetzt eigentlich auch etwas präziser formulieren müssen. Also insofern gebe ich dir uneingeschränkt recht. Aber jetzt Handgelenkmessung. Ne? Es gibt trotzdem so ein paar Dinge, die einfach diese Handgelenksmessung beeinflussen und damit meine ich jetzt nicht positiv beeinflussen. Und das geht schon mal damit los, ne? Also wer jetzt im Winter seine Uhr auf den Klamotten tragen will, der wird das mit der Handgelenkmessung merken, das funktioniert nicht. Ne? Also die Uhr muss auf der Hand, auf der nackten Haut sein, danke. Ja. Und wenn du das ist zum Beispiel ein Thema bei mir, wenn die Uhr weiter hinterrutscht, also wenn du stark behaart bist, zum Beispiel, dann ist das so, ist das auch teilweise ungenau. Tattoos. Ja, heute auch ein ganz großes Thema. Auch das beeinflusst die Messungen. Und ja, letztendlich ist es halt sowas, was die Sache beeinflusst. Also wo dann das Handgelenk vielleicht eben dann doch nicht so präzise ist. Und tatsächlich dadurch, dass der Weg vom Handgelenk bis zum Herz etwas länger ist, braucht es auch, und das macht aber ehrlich gesagt nicht so viel aus, aber es ist tatsächlich so, da sollte man nicht ganz und außer Acht lassen, dass bei schnellem Wechsel der Trainingsintensität einfach es langsamer ist als zum Beispiel eine Messung am Brustgurt. Ne?
Also ein Punkt dazu noch, ich muss die Uhr relativ immer noch sehr eng am Handgelenk tragen.
Ja.
Das ist der Punkt, den ich vorhin gesagt habe. Ne? Ich habe jetzt ein neues Armband, was ich nicht mehr so eng stellen kann. Und deshalb nehme ich jetzt eigentlich auch wieder das Armband, die Pulsmessung über den Oberarm, weil ich habe das jetzt eine ganze Weile auch wirklich über Handgelenksmessung gemacht, wo ich meine Uhr wirklich sehr eng stellen konnte. Das habe ich jetzt nicht mehr mit dem anderen Armband. Hängt übrigens damit zusammen, dass ich da so ein bisschen die Vermutung habe, dass ich allergisch reagiert habe auf das andere Armband. Jetzt habe ich eins, was ich nicht so eng stellen kann. Und da merke ich dann auch, okay, wenn das rutscht und so, dann ist das, also erstens ist es auch ein bisschen nervig, aber dann funktioniert das nicht mehr so gut. Ne? Da ist dann die Variante über den Brustgurt oder eben über den Oberarm halt besser dann.
Und danke für den Hinweis, weil tatsächlich, ich habe mir das jetzt gerade mal so vor Augen geführt, was mache ich, wenn ich mein Training starte? Als erstes stelle ich den Laufmodus ein. Dann warte ich auf das GPS-Signal, wie jeder.
Das sind die Leute, die mit ausgestreckten Armen nach oben oder nach vorne in der Landschaft rumstehen. Das ist
euer Großstadtproblem.
Das sind die aufs GPS-Signal warten.
Genau, aber das ist ja Gott sei Dank auch schon deutlich besser geworden. Und da ist es genau der Punkt, was ihr gesagt habt. Und ich schnalle meine Uhr eine Stufe fester, mein Armband eine Stufe fester, weil ich im Alltag auch ein bisschen lockerer habe. Aber im Training mache ich das einmal fester. Ja, genau.
Ich muss übrigens bei dem Thema GPS immer total lachen, wenn Leute im Startblock sagen, ja, der GPS-Empfang im Startblock ist schlechter, weil da so viele GPS-Uhren sind.
Ja, jetzt ich denke das auch. Ich habe keine Ahnung. Dann erklär mich mal
aber
auf.
Aber das
jetzt
ist technisch
ja.
falsch.
Das ist ja technischer Blödsinn.
Ja, dann
das GPS-Signal.
Mich mal auf, weil ich bin jetzt hier die Stimme der Otto
also,
Normalverbraucher.
Okay, dann erklär ich dir mal. Dein GPS-Signal kommt von Satelliten.
Aha.
Das kommt immer von oben. Und es ist vollkommen egal, wie viele Empfänger das gerade empfangen, weil das sendet einfach permanent ein Signal und streut das auf die Erde. Und egal, ob das 1000 oder nur einer empfängt, das ist deiner Uhr egal.
Das heißt, es ist egal, wie viele Leute das.
Genau.
Aber
das ist das Schöne an GPS.
Auch, wenn man in großen Menschenmengen ist, das ist schwierig.
Nee.
Das ist eine gefühlte Wahrnehmung.
Ja. Das war das mit dem Handyempfang. Oder ist es auch dasselbe?
Das im Handyempfang ist es so, da, weil da können nur X Handys können an eine Basisstation gekoppelt werden. Aber du kannst unendlich viele gleiche Uhren an einen GPS-Satelliten hängen, in Anführungsstrichen.
Da sind wir wieder bei unserer Selbstverständlichkeit. Das ist nämlich, verwechselt man schnell, ging es jetzt um Handyempfang oder um GPS für die Uhr?
Nee, also das GPS-Signal ist immer gleich stark oder gleich schlecht, egal wie viele Geräte da sich in dem Bereich befinden.
Nichtsdestotrotz kann es passieren, dass du je nach Einstellung deiner Uhr die Herzfrequenz deines Nachbarn auf deiner Uhr.
Ja, das war früher. Früher war das ein ganz, ganz großes Problem. Mittlerweile sind die tatsächlich kodiert und nicht mehr so einfach austauschbar. Aber ja, du hast recht, das war immer sehr lustig, weil man von anderen Leuten das dann mit drauf hatte.
Jetzt haben wir Brustgurt haben wir gesprochen, wir haben über Handgelenk gesprochen. Hanna, du hast deine Oberarmmessung schon mal angesprochen. Gibt es noch weitere Alternativen? Also was ich eine Zeit lang tatsächlich mal ausprobiert habe, weil ein Hersteller damals auch vor einigen Jahren auf mich zugekommen ist, mittels In-Ear-Kopfhörern.
Mhm.
Und tatsächlich, also das heißt, diese Kopfhörer haben halt einfach auch die Herzfrequenz gemessen und es ist auch super genau. Ne?
Ja.
Also im Ohr fließt halt extrem viel Blut auch. Aber ja, es hat sich nicht wirklich durchgesetzt, wenn man mal ehrlich ist. Ne?
Also was es halt noch gibt, tatsächlich speziell für Schwimmer, dass du es an der Schläfe messen kannst. Dann klippst du quasi den Sensor zwischen Brille und Schläfe und dann wird an der Schläfe gemessen. Das gibt es auch noch.
Das ist spannend. Dann kannst du quasi auch live beim Schwimmen deinen
Daten
sehen?
Ja, machen mittlerweile echt auch viele. Also machen auch einige Triathleten mittlerweile.
Ja. Man sieht, dass ich raus bin aus dem Triathlon-Game. Also ich war schon froh, dass ich mit meiner neueren Garmin mittlerweile ja mit einem Pulsgurt nach dem Training die Messwerte habe.
Also das mit dem Messen während des Trainings und Live-Anzeigen auf der Uhr, das ist übrigens nur deswegen nicht weil die Uhren, weil die Sender das nicht senden könnten, sondern wenn du im Wasser liegst, ist der Bluetooth-Empfang weg.
Ja. Ja,
also
genau.
Da ist die Barriere, also Bluetooth in der Luft 10 Meter, aber im Wasser keine 30 Zentimeter Übertragungsweg. Also das Wasser ist das Problem, nicht, dass die Dinger da nicht senden können. Also das hat nichts damit zu tun. Sondern sie können einfach keinen Empfang zur Uhr herstellen, die Sender. Das ist der ganze Grund, warum das dann im Nachgang passiert.
Jetzt haben wir ja ein bisschen, also wir haben jetzt die Technik ausführlich besprochen, wir haben am Anfang auch so grundlegend drüber gesprochen, Vor- und Nachteile von Pulsmessung und jetzt kommt für mich die alles entscheidende Frage, brauche ich nun wirklich einen Pulsmesser beim Laufen oder nicht? Und wir haben es am Anfang schon angedeutet, also aus meiner Erfahrung, für Einsteiger, die noch keine volle Stunde, ich sage jetzt einfach mal, nehmt bitte nicht die volle Stunde einfach so als den Nonplusultra, weil plus minus, das ist jetzt nicht so wichtig, aber für Einsteiger, die wirklich gerade damit sind, überhaupt zu starten, ist in meiner Erfahrung, man braucht das nicht unbedingt. Es sei denn, es gibt medizinische Gründe auf Anweisung von einem Arzt, dass man gewisse Pulsbereiche nicht erreichen sollte, aber das kommt schon sehr selten vor. Also es ist nicht so, dass jeder, der laufen gehen muss, seinen Puls messen soll. Auch wenn du sagst, naja, ich laufe zur Entspannung, ich habe jetzt keinen Ehrgeiz auf Wettkämpfe oder irgendwelche Pestzeiten, sondern Laufen ist einfach mein Abschalten und vom Alltag. Auch da reicht oft der gesunde Menschenverstand und es gibt da so einen Richtwert, ne, wenn du sagst, du willst halt ein bisschen lockerer laufen, auch da kommen wir ja beim nächsten Mal noch drauf. Wenn du im Prinzip beim Laufen dich noch unterhalten kannst und sei es mit dir selbst, also richtig laut, dann bist du im Prinzip in einem lockeren Tempo unterwegs. Aber tatsächlich, ich sag mal, für alle, die ambitioniertes Laufen angehen, da wird die Pulsmessung schnell wirklich interessant und sie hilft eben, richtig interpretiertes, präzises Training zu steuern und eben auch Fortschritte messbar und nachvollziehbar zu machen, oder? Also, was meint ihr? Braucht man es oder braucht man es nicht?
Also auf jeden Fall brauchst du von Anfang an Pulsmessung. Hier ist übrigens der Link zu unserem Shop. Da könnt ihr direkt Pulsmessung bestellen. Nein, also ich bin da voll und ganz bei dir. Ne? Man braucht keine Pulsmessung, um laufen zu gehen.
Aber
Also generell braucht man für den Laufsport keine Spezialtechnik, um laufen zu gehen. Laufen ist Füße voreinander setzen und sich dabei nach vorne fallen lassen.
ja, vollkommen richtig, aber wenn man halt langfristig laufen will und sich vielleicht auch ein bisschen verbessern will und entsprechend halt auch ein bisschen strukturiert irgendwie trainieren will, dann, wie Thorsten auch schon gesagt hat, ne, also du hast gesagt, wenn das Laufen ambitioniert angehen, ambitioniert ist ja immer so ein Wort, wo sich viele abarbeiten, aber für mich ist halt jemand ambitioniert, der halt langfristig laufen will und irgendwie auch Ziele hat, sich irgendwie verbessern will. Und dann wird der Puls halt interessant, weil es halt wirklich eine gute Steuerungs- und Kenngröße, mit der man arbeiten kann, ne?
Und wenn wir jetzt zum Beispiel in individuelles Coaching gehen, ne, also ich sag jetzt mal, viele allgemeine Trainingspläne haben ja irgendwelche Pulsbereiche angegeben, die ja dann relativ sind. Wie gesagt, kleine Spoiler auf nächstes Mal. Aber wenn wir jetzt im individuellen Coaching bin, dann hast du ja ein 1:1-Verhältnis zu deinem Trainer. Und da wäre jetzt die Frage an dich, Hanna, da du ja im Prinzip bei uns das individuelle Coaching leitest, ist es notwendig, im individuellen Coaching Puls zu messen?
Notwendig? Nicht, nein. Aber ich nutze es natürlich. Oder natürlich, also ja, für mich natürlich. Weil ich natürlich das eine Datengröße ist, eine Kenngröße ist, mit der ich das Training auswerten kann. Ne? Ein Kennfaktor. Und tatsächlich ist es bei mir nicht, ich muss mal gerade nachdenken, aber ich glaube, ich habe niemanden in meinem individuellen Coaching aktuell, der die nach Puls trainiert, also wo der Puls irgendwie die Trainingsbereiche vorgibt und
Spannend.
Genau. Aber nichtsdestotrotz ist der Puls eine wichtige Kenngröße, weil das für die Auswertung und Analyse der Trainings eben eine sehr ein wichtiger Kennwert ist, der mir Tendenzen anzeigt. Ne? Aber tatsächlich trainiert bei mir im Moment niemand nach Pulsvorgabe.
Also das heißt, du, also sie messen den Puls, du kriegst auch die Daten, du interpretierst die Daten, aber du sagst jetzt nicht deinen Läuferinnen und Läufern, du musst jetzt zwischen Puls 130 und 140 laufen.
Genau.
Und das ist ja auch genau das Spannende am individuellen Training, dass es eben verschiedene Methoden gibt und nicht nur einen Weg, ne? Und dass du halt einen 1:1-Austausch mit einem Coach hast, der halt diese Arbeit auch für dich übernimmt, ne? Zum Teil.
Na, nicht zum Teil, sondern ja, ohne
Ja,
zum
zum, nee, nicht
Teil.
zum Teil, genau.
Genau.
Nee, zum 100%.
Genau.
Aber du willst ja die mündigen Athleten haben, hast du gesagt.
Das
Also
heißt aber
solltest
ja
du
nicht,
dich auch mit
dass ich
beschäftigen.
meinen
Nee,
Job
genau.
nicht mache.
Ja, das stimmt. Und den machst du ja ausgezeichnet. Und wer da Interesse dran hat, schaut mal unter www.ausdauercoaches.de vorbei. Ja, dort gibt es auch noch mal einige Informationen zum individuellen Coaching und wie das Ganze abläuft. Dort könnt ihr dann auch Hanna kontaktieren, wenn ihr da Interesse dran habt, um halt auch da tiefer in die Materie einzusteigen. Ne?
Genau, ausdauer-coaches.de. Ja.
Geht beides.
Ach so,
Geht
okay.
beides, genau. gut, ich glaube, da sind wir für heute schon ganz schön weit. Vielleicht mal so zum Abrunden und so ein bisschen auch zur Überleitung zum nächsten Mal. Also ganz klar, Pulsmessung hat einfach einen wichtigen Stand im modernen Training. Es ist aber nicht unbedingt das Maß aller Dinge. Letztendlich geht es darum, die Messwerte richtig zu interpretieren. Das ist ganz wichtig. Es geht aber auch auf der anderen Seite darum, die Körperwahrnehmung zu schulen und ja, beides irgendwie in Einklang zu bringen. Also ich habe das eigentlich noch gar nicht so erwähnt, aber ich sage immer, also ich kann ziemlich genau sagen, wie hoch mein Puls ist, ohne auf meine Uhr zu schauen. Ne? Also ich schaue die Werte auch eher tendenziell hinterher an, wenn überhaupt, also in der Regel eigentlich meistens gar nicht. Ja, also Zahlen allein sagen noch nichts aus. Letztendlich gibt es halt im Trainingsumfang noch ein bisschen mehr. Und deswegen, also zu einem ganzheitlichen Ansatz im Training gehören halt eben nicht nur die technischen Messwerte, sondern eben auch das Körpergefühl. Und letztendlich gilt es auch so ein bisschen, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Ne? Die einen sind halt sklavisch auf, und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, sondern sind halt sehr auf ihre Messwerte fixiert und andere sagen, nö, das ist mir eigentlich völlig egal. Und am Ende geht auch beides irgendwie. Ne? Vielleicht noch so als kleine Ergänzung, im Ausdauerclub haben wir zum Beispiel oft, also du erwähnst ja dort auch sehr oft die Borg-Skala. Also es ist so ein Belastungsgefühl. Vielleicht können wir das nochmal kurz in ein paar Worten sagen. Das ist so eine Alternative, sage ich mal, eine einfache Alternative.
Ja, es gibt ja zwei Varianten der Borg-Skala. Und ich nutze tatsächlich die einfache Variante, wo man eine Skala von 1 bis 10 hat. Und ich sage immer, 1 ist sozusagen gefühlt, ich gehe gemütlich spazieren, und 10 ist, ich bin an der Entschuldigung Kotzgrenze. Also ich laufe sozusagen ins Ziel eines Laufes und falle um. Das ist die Skala, auf der man sich bewegt, wo man dann mal, um wieder das Thema mit dem eigenen Körpergefühl zu arbeiten und selbst irgendwie da ein Gefühl zu bekommen, das einzuschätzen, okay, wo bewege ich mich auf der Skala? Das ist ein ganz wichtiges, für mich ein ganz wichtiges Tool, weil das spuckt eben keine Technik aus, auch wenn Carsten am Anfang mal gesagt hat, die Technik ist da mittlerweile sehr gut, aber trotzdem spuckt die Technik nicht dein subjektives Körpergefühl aus. Und deswegen auch alle Leute, die
Sie
bei mir,
fragt aber ab mittlerweile, ja.
alle Leute, die bei mir im individuellen Coaching sind, die geben das auch immer an nach jeder Trainingseinheit, wie sie sich gefühlt haben. Weil das ist so ein wichtiger subjektiver Wert, den ich halt mit keiner Technik irgendwie messen kann. Ja, für mich ein ganz, ganz wichtiges Tool tatsächlich und sollte eigentlich auch jeder für sich nutzen, aber auch da, wie bei allem anderen, wie mit der Pulsmessung auch. Sinnvoll ist es nur, die Sachen zu nutzen, wenn man die auch richtig interpretieren kann und richtig einordnen kann. Ansonsten kann das dann auch das wieder irgendwie schlecht sein, ne? Also man muss es immer irgendwie richtig einordnen können, das Ganze.
Genau, und wie das Ganze funktioniert, darüber reden wir beim nächsten Mal, wo wir dann eben sagen wollen, ja, was eigentlich diese Werte bedeuten, wie du sie interpretierst und wie du dein Training danach steuern kannst. Ich denke, das war's für heute, so als erster Überblick. Es sei denn, ihr habt nochmal Ergänzungen, die ich vergessen habe. Carsten, speziell du als Techniker.
Nö, ich bin sehr zufrieden mit der Vorbereitung, die du geleistet hast.
Das freut mich jetzt aber. Hui, ja, gut, da haben wir nochmal Glück gehabt.
Hast du
Gut, dementsprechend kann ich.
haben wir alle keinen Puls jetzt zum Ende des
Genau, wir
Podcasts?
haben alle keinen Puls.
Dann kann ich jetzt zufrieden in den Feierabend gehen.
Genau.
Zufrieden. Also bis zum nächsten Mal.
Ciao,
Ciao,
ciao.
ciao.
Ciao.